Universität Hamburg.
Ich lese aus Jenseits des Karussells. Der Roman wird zur Buchmesse, also nächste Woche, rauskommen beim Verlag Feder und Schwert. Das Buch spielt 1867 in unserer Vergangenheit, historischen Vergangenheit, aber in dieser Welt gibt es sogenannte Ski-Wesen oder Feons, anderweltliche mythische Wesen, an die kaum einer glaubt, die es aber trotzdem gibt. Vampire, Wassermänner, Geistwesen, Ungeheuer, die sind extrem selten. Die meisten Menschen glauben nicht an ihre Existenz und treffen nie eins, doch diese Wesen haben ihre eigenen Ziele und ihre eigenen Möglichkeiten.
Ich bitte dich herzlich, denk noch einmal darüber nach, bat die zweiköpfige Spinne. Dies könnte, um einen Ausdruck der Menschen zu verwenden, in Tränen enden.
Hast du mich je weinen sehen? Gab die Macht zurück und wirkte nicht wenig amüsiert. Das Spinnenwesen blickte die Macht an, drehte sich auf acht Beinen, um so sein zweites Gesicht in Position zu bringen.
Aber wiss nicht, ich habe auch nicht deine edlen Zähren gemeint, sondern die Tränen der Menschen, die für deine Pläne bezahlen werden.
Ich wusste gar nicht, dass du so ungemein rücksichtsvoll bist, mein Liebstes. Schließlich gibt es doch so unendlich viele von ihnen, und deine eigene Art, mit den kleinen, kurzlebigen Zweibeinern umzugehen, scheint mir nicht eben darauf hinzudeuten, dass dir ihre Tränen von besonderer Wichtigkeit sind. Fürchtest du dich vor den Folgen oder vor den Gegenmaßnahmen? Durchscheinende Silberaugen fixierten den Spinnenfreund.
Menschliche Gegenmaßnahmen?
Die Spinne klang ein wenig beleidigt.
Davor muss man gewiss keine Angst haben. Doch dein Vorhaben ist immens und weitreichend. Jede Aktion erzeugt eine Reaktion, du weißt das.
Es wird mich kaum stören. Der Erfolg ist mir sicher.
Das ist wohl so.
Spinnen konnten nicht mit den Schultern zucken, doch dieser hier gelang es immerhin, eine entsprechende Geste zu erzeugen. Wirst du für mich oder gegen mich sein?
Oh, für dich. Ein so ungeheures Unterfangen ist gewiss spannend anzusehen. Eine Aufgabe, deren Versuch an sich schon den Lohn in möglicher Kurzweil in sich trägt. Zudem liebe ich dich und die vor uns liegende spannende Kurzweil.
Was du liebst, ist das Bankett. Eine ganze Stadt voller angerichteter Menschenseelen, unter denen du wählen kannst.
Das freilich auch, aber ich möchte doch schon auch sehen, wie du zurechtkommst. Vielleicht brauchst du mich hier.
Die Macht schlängelte sich herum, betrachtete versonnen ihre bläulichen Klauen, als ob sie diese für eine Einladung auf höchster Ebene polieren wollte.
Kann es sein, Liebstes, dass du mich nach all der langen Zeit noch immer unterschätzt?
Ich unterschätze deine Fähigkeiten nicht, Asnahid. Ich halte nur deine Vorgehensweise nicht für klug.
Was schlägst du vor?
Die Spinne tänzelte nervös.
Sag es ruhig, forderte der Mächtige. Spinn mir deine Pläne, ich werde geduldig zuhören.
Das Spinnenwesen hob eines der acht Beine empor und malte mit einer nachtschwarzen Kralle bunte Bilder in den Äther.
Es gibt auch unter deinen Artgenossen genügend Freiwillige, die sich dieser Aufgabe gerne für dich stellen würden, sagte es.
Na, du zum Beispiel.
Die Frage war ein wenig herablassend.
Ich liebe dich immerhin.
Weil ich dir das ermögliche.
Doch weiter, du warst eben dabei, dich mir für diese Sache anzubieten oder andere unserer Art.
Ich meinte ganz genau deine Art. Wir haben nur die gleiche Abstammung gemein und eine Liebe, die Jahrhunderte überdauerte. Aber nein, ich habe mich selbst gar nicht gemeint, obgleich ich dir in der Sache natürlich mit großer Freude behilflich wäre. Sich zu vermehren ist allenthalben ein Instinkt, der von jeder Kreatur der Welt geteilt wird, sogar von deiner Art.
Die meisten von ihnen sind meine eigenen Nachfahren.
Was macht das schon aus? Oder hängst du seit neuestem menschlichen Moralbegriffen nach?
Ich habe mich tatsächlich intensiv mit menschlichen Moralbegriffen auseinandergesetzt, aus einem ganz bestimmten Grund. Spielregeln von hohem Unterhaltungswert.
Du wirst dich an diese Moralvorschriften halten müssen,
wenn du deine Pläne Realität werden lassen möchtest. Aber nein, ich werde lediglich den Anschein erwecken müssen, dass ich mich daran halte. Mehr tun die Menschen auch nicht. Was sie können, kann ich auch.
Und was ist mit den Männern, die an den Ausläufern der Macht operieren? Sie könnten dich entdecken.
Der Mächtige bedachte die Spinne mit einem herablassenden Blick. Ich bitte dich, sei nicht albern, Esmerlin. Kinder, die im Sandkasten Burgen bauen, sind nichts gegen die Herrschaft einer wilden Wüste.
Und du warst schon lange nicht mehr unter den Menschen, Asnahid. Kinder wachsen heran.
Kinder gehorchen. Oder sie kommen um.
Und die Frauen, sie haben dich schon einmal aufgehalten. Das Lächeln der Macht wurde glasig und brüchig. Und eine gespaltene Zunge zuckte durch die Luft und verschwand dann wieder.
Macht bedeutete nicht zuletzt, die Wahl zu haben, an was man sich erinnern musste und an was nicht. Sowohl die Talente von Männern als auch von Frauen werden wir nutzen, wo sie nützlich sind, und unterdrücken, wo sie stören. Ich plane keine Vernichtung, doch ich dulde auch keine Einmischung. Das Spinnenwesen bedachte die Liebe mit einem breiteren Doppellächeln.
Wie großzügig von dir, Liebstes.
Die Macht lächelte zurück, zeigte dabei lange, spitze Zähne. Mach dich nicht lustig, Esmerlin, niemals. Es ist an der Zeit, unsere Anzahl zu vergrößern.
Es ist stets an der Zeit, dies zu tun.
Nachkommen zu erzeugen ist dafür immer noch der plausibelste Weg.
Das ist wohl wahr, doch ein Menschen dafür als Partner auszusuchen, scheint mir wenig ehrgeizig, wen immer du auswählst. Sie werden es nicht mögen, vermutlich auch nicht überleben.
Nicht doch, Esmerlin, wen immer ich auswähle. Sie werden es ganz gewiss mögen. Ich verstehe die Kunst, andere zu erfreuen.
Asnahid, das weiß ich. Ich erinnere mich mit Freuden daran.
Natürlich tust du das. In der Welt der Menschen ist so viel Zeit verstrichen, seit ich das letzte Mal dort weilte.
Sie halten dich für einen Mythos.
Sie halten dich für die Nebenwirkung von Verdauungsbeschwerden.
Das, beklagte sich das Spinnenwesen, war nicht nett. Dann fuhr es fort. Selbst wenn man die belanglosen Menschen einmal beiseite lässt, gibt es auch unter unseren eigenen Artgenossen genug, die dich vielleicht aufhalten wollen.
Niemand kann mich aufhalten, Esmerlin. Man nennt mich die Macht. Und diese Macht hat man nun schon jahrhundertelang nicht mehr gespürt. Es ist Zeit, das zu ändern.
Meinst du, Zeit ist etwas, worin du keine Übung hast, Asnahid?
Du dafür umso mehr, Esmerlin, Kleinchen. Du wirst mir ihre Kniffe schon beibringen. Welches Jahr wird denn geschrieben?
1867, glaube ich. Welche Stadt hast du denn vorgesehen?
Sie heißt München.
Sehr nett. Kenn ich. Es ist schön dort. Irgendwann hatte ich dort einmal beinahe so etwas Ähnliches wie einen Freund. Für kurze Zeit.
Sehr kurze Zeit, wenn er auf dich getroffen ist, denke ich. Wir springen zu Kapitel 20. Treffen hier unseren jungen Helden, Thorolf, Dreinstern, wer Salzträume gelesen hat. Vorläuferbuch. Spielt im Salzkammergut. Der hat eine Ahnung, wer das sein könnte. Thorolf ist nach München gezogen, um Künstler zu werden. Die damals sehr berühmte Münchner Kunstakademie hat ihn als Studenten angenommen. Moritz von Schwind ist sein Professor. Es ist Nacht und eben kommt er von einem Treffen mit den werten Herren Künstlern, auf dem er einen unheimlichen Mann kennengelernt hat, der behauptet, sein wirklicher Vater zu sein. Thorolf ist empört und verwirrt. Nicht zuletzt, weil er als moderner Mann an so etwas Abgeschmacktes wie übernatürliche Kräfte oder übernatürliche Wesen noch nie geglaubt hat. Thorolfs Gedanken waren übervoll mit Worten und Gefühlen. Als er durch das nächtliche München radelte, sein Quartier war in der westlichen Vorstadt, da es unwirtschaftlich war, sich für die Entfernung jedes Mal eine Droschke zu nehmen, hatte er sich ein französisches Velocipede gekauft, eine echte L'Allemand. Man sah fesch und fortschrittlich aus und er hatte sich stolz und selbstbewusst gefühlt, als er vor einigen Stunden zum Tombosi am Hofgarten gefahren war. Sein Selbstbewusstsein war nun Ärger und Schock gewichen, sowie einem Bauchgefühl voller dunkler Vorahnung. Es konnte nicht wahr sein, es war schlichtweg unmöglich. So etwas wie die Fae, die She existierte nicht. Er hatte noch nie an Geister und Ungeheuer geglaubt und er würde sicher nicht jetzt damit anfangen. Seine Mutter war gewiss nicht die Art von Frau, die eine unheilige Beziehung mit irgendeinem vorüberziehenden Kobold einging oder was immer der Kerl zu sein vorgab. Ein plötzlicher Verdacht regte sich in ihm. Er war neu an der Akademie. Vielleicht war es ein Streich? Doch ein Streich erklärte nicht den seltsamen Versuch seiner Mutter, ihm etwas über ihr früheres Leben zu erzählen. Und das erklärte schon gar nicht, wie es dem Mann möglich gewesen war, ihn bewegungsunfähig zu machen, ohne ihn auch nur zu berühren. Ihm graute bei der Erinnerung an seine vollkommene Hilflosigkeit. So wehrlos war er in seinem ganzen Leben noch nicht gewesen. Ein Studentenstreich hätte das nicht vermocht. Zudem erklärte es nicht, wie es Thorolf möglich gewesen war, schon 2 Tage vorher, bevor er ihn noch traf, eben diese Gesichtszüge zu zeichnen. Doch es konnte nicht stimmen. Er war kaum anders als andere Menschen. Vielleicht hatte er ja ein etwas künstlerisches Temperament, doch das war ein vollkommen menschlicher Zug. Er konnte niemanden mit einem Blick lähmen, konnte nicht ungesehen aus einem vollbesetzten Raum entweichen. Aber er konnte immerhin nachts durch die schlecht beleuchteten Straßen radeln und ohne Probleme den Weg finden. Seine Nachtsicht war immer schon ausnehmend gut gewesen. Er hatte keine einzige Kinderkrankheit gehabt. Er war stark und gesund, ohne dass er dafür jemals hätte irgendwelche Leibesübungen machen müssen. Das Leben war ihm leicht angekommen. Zu leicht, vielleicht. Er hatte einfach Glück gehabt, sonst war da gar nichts. Es ergab alles keinen Sinn. Ein plötzlicher Anflug von Wut auf seine Mutter durchfuhr ihn. Hatte sie ihn zum Bastard gemacht? Thoros Gedanken wirbelten in seinem Kopf herum. Er fuhr allzu schnell die Straßen entlang. Sein Ärger ließ ihn mit Macht in die Pedale treten. Und dann plötzlich hielt er inne, bremste, stemmte seine Füße gegen den Boden, noch ohne zu wissen, warum. Er hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Ein hoher, spitzer Schrei durchschnitt die Nacht, eine Frauenstimme, verzweifelt. Er sprang von seinem Fahrrad. Nun hörte er einen zweiten Schrei, näher, noch entsetzter. Alle Gedanken an seine eigenen konfusen Probleme waren in den Wind geschlagen. Er ließ sein Fahrrad fallen und begann sogleich in die Richtung zu rennen, aus der die Schreie gekommen waren. Nur einen Blick später flog etwas auf ihn zu mit fliegenden Rücken. Ein Kind. Er stieß mit ihm zusammen und warf ihn mit seinem Schwung fast um und er nahm es, ohne weiter darüber nachzudenken, in die Arme, um es zu beruhigen. Kein Kind, eine junge Frau. Zierliche Hände krallten sich in seinen Gehrock und das süßeste aller Gesichter blickte zu ihm hoch. In einem einzigen Augenblick trank er ihre Ausstrahlung wie Wein. Riesige, vor Angst aufgerissene Augen, ganz hellbraun. Ihre Locken waren ihrem mädchenhaften Haarband entkommen, ihr Mund weit offen vor Panik. Sie war völlig außer Atem. Er fühlte ihren bebenden Leib in seinen Händen. »Helfen Sie mir!« rief sie und versuchte, sich noch tiefer in seinen Armen zu verbergen. Er musste ihr helfen. »Sie sind in Sicherheit, gnädiges Fräulein«, sagte er. »Ich werde Sie beschützen. Was ist denn geschehen?«
»Es ist hinter mir her. Es will mich umbringen. Oh Gott, bitte!«
»Keine Angst, Mädchen. Ich werde...«
»Heilige Maria, Mutter Gottes!«
Er hatte erwartet, dass er sich mit einem Mann würde schlagen müssen, vielleicht mit mehreren. Was sich nun näherte, hatte er nicht erwartet. Durch die graue Dunkelheit kam es auf ihn zu, auf 8 dornenbewehrten Beinen, das Spinnenungeheuer. Ganz deutlich konnte er es erkennen. Es war schnell. 2 Köpfe hatte es, 2 gigantische Mäuler und seine Krallen waren so groß wie die ganze Hand des Mädchens. Die Dornen an seinen Beinen waren gebogene Dolchklingen und es hatte Zähne, 4 Reihen spitzen Grauens auf 2 Mäuler verteilt. Es war tödlich, ein Killer. Und es war unmöglich, konnte gar nicht existieren, konnte nichts sein als eine Ausdünstung tollwütiger Fantasie. Thorolf zog die Hände des Mädchens von seinem Rock los und schob es hinter sich. Lauf, Mädel, ich halte es auf. Lauf, schnell! Er sah sich nicht um, um nachzuprüfen, ob sie ihm gehorchte. Doch er konnte ihre Schritte hören und ihren paniklauten Atem. Die schwarze Kreatur vor ihm hielt nicht einmal inne und schien auch nicht von ihm beeindruckt. Thorolf wünschte, er hätte eine Waffe. Doch die Zeiten, in denen ein Gentleman
noch mit einem Schwert an der Seite unterwegs war, waren vorbei. So musste er ein klingenbewehrtes Ungeheuer mit bloßen Händen angehen.
»Halt, du hässliches Monster«, rief er und vertrat ihm den Weg. »Ich erlaube nicht, dass du dich an ihr vergreifst.«
Einen Augenblick später lag er auf dem Rücken. Und die Kreatur saß auf ihm, hielt ihn mit Leichtigkeit nieder. Thorolf wurde klar, dass er noch niemals so besiegt worden war. Er war nicht daran gewöhnt zu verlieren. Er hatte sich immer darauf verlassen können, dass er stärker oder geschickter war als andere. Die unregelmäßigen Pflastersteine pressten sich in seinen Rücken. Krallen glitten ihm ins Fleisch. Und Thorolf schrie vor Schmerz, versuchte die vielen Beine des Wesens fortzuhalten, doch die scharfen Dornen schnitten in seine Hände. Ein breites, mit Mandibeln und Zähnen bewehrtes Maul berührte beinahe seinen Mund.
»Du willst mich aufhalten?« surrten zwei ärgerliche Stimmen in seinem Geist. »Wer glaubst du, dass du bist?«
Thorolf stöhnte auf. Der Schmerz, der ihn durchdrang, war allgegenwärtig. Er spürte, wie sein Blut aus ihm heraustroff. Die Spinne verlagerte ihr Gewicht, suchte neue Stellen an seinem Körper, in die sie ihre Krallen hieb. Großer Gott, das tat weh. Er fand seine Stimme nicht, um zu schreien, konnte nur spüren, wie seine Muskeln zerschnitten, seine Sehnen zerschlissen wurden, wie Gummibänder zerrissen.
»Du hättest dich nicht einmischen sollen, Kleiner«, sagte die Stimme. »Jetzt gehörst du mir.«
Thorolfs Schrei erstarb ihm in der Kehle, als er die furchtbaren Schmerzen in sich fühlte, die sein ganzes Wesen erfüllten. Agonie. Diesmal waren es nicht die Klingenkrallen, die ihm ins Fleisch schnitten, sondern ein Bewusstsein mähte durch seine Seele und sog daran. Er begriff, dass er sterben würde. Seine Gliedmaßen hatten längst aufgehört, sich zu wehren. Er konnte nur still daliegen und dem Wesen gestatten, ihn all dessen zu berauben, was es ihm nehmen wollte. Die Fee gab es nicht. Es war noch nicht einmal die Angst, die ihn lähmte. Er konnte sie nicht leugnen, doch sie schien zurückgedrängt an den Rand seines Bewusstseins, als lauerte sie dort, um sich seiner zu bemächtigen, sobald seine Verzweiflung und seine Wut dafür Platz machten. Was für eine Nacht! Und was für eine unwürdige Art zu sterben, was für ein schlechter Zeitpunkt, gerade jetzt noch, bevor er mehr über sich herausfinden konnte. Und wie peinlich für einen modern denkenden Mann daran zu sterben, dass einen ein überdimensioniertes Spinnenwesen aussaugte. Er hätte das Mädchen küssen sollen. Doch es wurde so dunkel und er schien zu fallen. Mit einer plötzlichen Bewegung sprang die Spinne von ihm fort.
»Geh!« befahl eine dunkle Stimme. »Du bekommst ihn nicht.«
»Er gehört mir schon. Er hat meiner Beute zur Flucht verholfen.«
»Erzähl mir nicht, dass du deine Beute nicht wiederfinden kannst. Du kannst sie überall wiederfinden, wo immer sie ist. Doch ihn bekommst du nicht. Du weißt ganz genau, weswegen.«
Die Spinne schnaubte verächtlich und klang recht menschlich dabei. Thorolfs Sicht wurde klarer. Und er erkannte den Fremden, der behauptete, sein Vater zu sein. Die schmalen Fingernägel, die ihm im Café aufgefallen waren, waren nun zu langen, gebogenen Krallen ausgefahren. Lange Eckzähne blitzten in seinem Mund. Thorolf sah es wie ein Bild von weit her, ein exzellentes Motiv, die Silhouette eines Nachtjägers im Licht des Mondes. Thorolfs Seele trudelte, als wäre sie nicht mehr ganz bei ihm. Er lag im Sterben. Wie schade, nun konnte er den Kampf der beiden Schattenwesen nicht mehr malen.
Er hat so gut wie gar kein Fey-Erbe. Seine Seele schmeckt menschlich, sagte die Spinne.
Du bekommst seine Seele nicht. Gib zurück, was du dir genommen hast und verschwinde. Er gehört mir.
Was für einen Unterschied macht es schon, ob ich ihm die Seele oder du ihm sein Blut aussaugst, Vetter. Such dir deine eigene Beute.
Er ist mein Kind. Geh.
Du würdest es tatsächlich auf einen Kampf mit mir ankommen lassen?
Natürlich.
Du wirst verlieren.
Die Welt wurde dunkel um Thorolf. Dankeschön.